Also das schwarze Viereck hatte keinen Titel. Das hieß wirklich im Katalog, der damals die Ausstellung begleitet hat, ganz einfach nur Viereck.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, heute in einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst leicht verständlich Frau Dr. Noemi Smolik, eine Kunstkritikerin und Expertin für die russische Avantgarde. Wir gehen heute in diesem Interview der Faszination Schwarzes Quadrat von Kasimir Malevich nach. Kasimir Malevich hat gelebt von 1878 bis 1935. Und ich begrüße jetzt erstmal hier im Interview, schön, dass es geklappt hat, Frau Dr. Noemi Smolik. Herzlichen Tag.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Bitte, bitte. Ja, heute haben wir die Faszination, das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich. Ich selber habe eins dieser schwarzen Quadrate im Ludwig-Museum mehrfach gesehen, stand auch davor. Und alle, die davor standen oder viele, die mich begleitet haben dorthin, sagten immer wieder, das kann doch jeder, das ist doch nur ein schwarzes Quadrat, was hat das mit Kunst zu tun? Und das wollen wir heute mal ein bisschen aufbröseln, was das mit Kunst zu tun hat. Wer war Kasimir Malevich? Wo verorten wir ihn?
Ja, Kasimir Malevich ist in Russland, damals im zaristischen Russland geboren, allerdings in einem Gebiet, wo Ukrainer und auch Polen gelebt haben. Seine Eltern waren Polen. Er hat als Kind Polnisch und Ukrainisch gesprochen, ist dann aber, und damals hat man keine Unterschiede gemacht zwischen ukrainischen auch Sprache und polnische Sprache, man lebte zusammen und das Zentrum, kulturelle Zentrum war für alle damals Moskau und er ist damals auch nach Moskau gegangen und ich glaube, hatte er sich mehr oder weniger als zugehörig zu Moskau und dadurch auch zu der russischen Kultur gefühlt. Also in seinen Schriften beruft er sich immer wieder auf russische Denker oder Schriftsteller. Allerdings hatte er sein ganzes Leben angeblich mit Akzent gesprochen, hat die russische Sprache durch also polnische Worte oder ukrainische gemischt und selbst die Schriften, die er geschrieben hat, sind nicht rein russisch.
Ja, jetzt gehen wir einmal zurück. Ich habe noch so eine Anekdote im Kopf. Als er 16 Jahre alt war, soll das Haus angestrichen worden sein in einem grünen Ton und er hat diese Faszination für diese Farbe und das Licht entdeckt und ist selber aufs Dach gestiegen und hat sich dann einen Pinsel genommen und hat selber angefangen zu malen. Ist das eine Anekdote oder hat das wirklich geschichtlichen Hintergrund?
Das ist, glaube ich, eher eine Anekdote. Ich habe das in seinen eigenen Erinnerungen nicht gefunden, die ich gelesen habe. Allerdings, was ihm schon bestimmt hat und worüber er schreibt in den Erinnerungen und vielleicht kommt diese Anekdote auch daher, dass die Häuser in den Dörfern, wo er gelebt hat, und zwar die Familie wechselte immer wieder die Orte, weil der Vater war ja ein Prokurist für Zuckerfabriken, also die Zuckerfabriken befanden sich immer in verschiedenen Dörfern und er wanderte von einer Fabrik zu anderen, sodass Malevich also mehrere Dörfer erlebt hat und in den Dörfern, die Häuser waren oft sehr bunt bemalt und auch im Innern waren die Wände bemalt und das hat ihm schon sehr beeinflusst.
Ja, jetzt haben wir ein schwarzes Quadrat gemalt. Letztendlich, ich glaube, im Katalog ist es damals aufgeführt sogar als Rechteck und nicht als Quadrat auf weißem Grund. Und was macht dieses schwarze Quadrat noch heute so eine Faszination aus? Gehen wir einmal zurück. Ich glaube, 1915 ist es das erste Mal ausgestellt worden in einer Ausstellung. 0,10 hieß die, glaube ich, und drehte sich auch um den Suprematismus. Können wir einmal für die Hörer Suprematismus erklären?
Also ich würde zuerst erklären, was es mit dem Viereck an sich hat, weil dann kommen wir auch zu diesem Begriff. Und zwar, er hatte zeitlang rein abstrakte Maler gemalt, die aus geometrischen Formen bestanden. Wobei, und das ist auch unglaublich interessant, und das wurde eigentlich in Westeuropa verschwiegen, diese Bilder Titel hatten, die eigentlich sehr humorvoll sind oder parodistische Titel sind und die durchaus auf einen Bezug zur Wirklichkeit hinweisen, zum Beispiel dieses rote Viereck. Also das schwarze Viereck hatte keinen Titel. Das hieß wirklich im Katalog, der damals die Ausstellung begleitet hat, ganz einfach nur Viereck. Nicht mal schwarzes Viereck, nicht einfach Viereck. Aber es gab in dieser Ausstellung auch ein rotes Viereck und das hatte den Titel Malerischer Realismus, eine Bäuerin in zwei Dimensionen. Also hier haben wir die Anspielung auf den Realismus, also reale Abbild einer Bäuerin. Dieser Bezug durch die Bäuerin bezieht er sich eben auf die Ikonentradition, weil das war ja, und darüber schreibt er, das war ja die Kunst der Bauern, weil auf dem Lande die Bauern lebten nach wie vor mit der Ikone, während in den Städten die Intellektuellen, die westlich Gebildeten, die an den Universitäten studiert haben und was wurde da unterrichtet, das war das westliche Wissen, die haben dann eben die westliche Kunst akzeptiert oder damit gelebt. So, dass er praktisch schon in diesem Titel den Bezug zu dieser Fragestellung herstellt. Also einmal die Frage, was ist ein Bild, ist es realistisches Abbild, wo kommt es her, eben die Ikone, die bäuerische Kunst und so weiter. Allerdings diese Titel, es gibt auch von den weiteren Bildern weitere Titel, die hat die westliche Kunstgeschichte unterschlagen, weil sie die überhaupt nicht verstanden haben und eigentlich deren ganzes Konzept von dieser reinen Abstraktion, die sie so gerne in diese Bilder projizieren, in Frage stellen würde.
Ja, eine Zwischenfrage. Auf dieser Ausstellung oder dieser futuristischen Ausstellung 0,10 hang das Bild in diesem Herrgottswinkel. Welche Bedeutung hatte das? Was hat das für eine Bedeutung?
Ja, genau. Es war, also vielleicht noch kurz, der Titel ist die letzte futuristische Ausstellung. Vorher gab es die erste futuristische Ausstellung, da haben die sich noch irgendwie an den Futurismus in Westeuropa bezogen. Das hier war die letzte, damit dass die jetzt mit dem Futurismus praktisch fertig sind und auch mit dieser westlichen Kunst. Deswegen die letzte futuristische Ausstellung. Und es ist hier auch missgedeutet, dieses 0,01, das war ja gar nicht so gemeint, das war ja ein Druckfehler und zwar, das war ja 1 bis 10, weil sich 10 Künstler daran beteiligt haben damals. Es ist auch in den Besprechungen aus der Zeit, da wird das auch richtig zitiert, letzte futuristische Ausstellung 1 bis 10, nur in diesem Plakat, da haben die sich verdruckt und dadurch entstand dieser ganze Mythos von diesen mathematischen 0,101 und so weiter. Warum in dieser Ecke? Dass es aufgestellt wurde quer über die Ecke, das war genau die Art, wie die Bauern die Ikone aufgestellt haben. Und zwar nicht an der Wand gehängt, wie sagen wir im Westen, wie die Bilder aufhängen, sondern quer über die Ecke. Und zwar, das hatte auch einen Grund, weil die Ikonen sind so aufgebaut, sie haben nicht zentrale Perspektive, sie haben eine sogenannte umgekehrte Perspektive. Und zwar, das ist so, dass man von verschiedenen Blickwinkeln auf das Geschehen guckt und man hat das Gefühl, man kann so drumherum gehen im Halbkreis. Und dadurch, dass es über die Ecke hängt, hat man diese Möglichkeit, so drumherum zu gehen und kann man, und das war ja bewusst auch konzeptuell so aufgebaut, weil also der Betrachter der Ikone sollte durch dieses Gefühl des Drumherums gehen und dieses Austausches in so ein Gespräch mit der Ikone kommen. Deswegen hing die so über die Ecke. Und das war ja ganz bekannt, jeder kannte das in Russland. Und als Malevich dieses Bild über die Ecke gehängt hat, war es ein Skandal und darüber wurde auch geschrieben, wurde unglaublich angefeindet. Und zwar zu der Zeit, als er dieses Bild aufgehängt hat, muss man sich vorstellen, dass so die Gebildeten in Russland meinten, man muss jetzt diese westliche Kunst übernehmen. An der Akademie wurde nur die westliche Kunst unterrichtet und die Ikone war etwas Primitives. Und plötzlich kam Malevich, denn von sich behauptet hat oder die ganze Gruppe behauptet hat, wir sind zeitgenössische Künstler, wir sind progressive Künstler und wir bekennen uns zu der Ikone. Das war ja damals absolutes Tabu und in den Besprechungen damals dieser Ausstellung wurde Malevich auch deswegen angegriffen, dass er also diese überholte Ikone und diese primitive Kunst der Bauern jetzt hier in die Öffentlichkeit setzt. Und er hat das bewusst gemacht, weil er bewusst eben an diese Tradition anknüpfen wollte und bewusst von dieser Tradition her eigentlich die Diskussion übernommen hat darüber, was ist ein Bild.
Ja, jetzt wird im Zuge mit Malevich immer wieder der Suprematismus genannt, als einer der Erfinder oder Gründer des Suprematismus. Können wir diesen Begriff einmal den Zuhörern erläutern? Was ist der Suprematismus?
Ja, der Suprematismus, also wie ich herausgelesen habe von den vielen Veröffentlichungen und Diskussionen aus der Zeit und auch von dem, was Malevich selbst geschrieben hat, war es innerhalb dieser Diskussion über den Realismus und Nichtrealismus, spielte der Schriftsteller Dostoevsky eine zentrale Rolle. Dostoevsky schrieb auch Kunstkritiken und Dostoevsky war ein radikaler Kritiker der realistischen Auffassung der Kunst. Er meinte, das wäre kein Realismus, weil schon durch die Perspektive, die künstlich aufgebaut ist, verzerrt man die Wirklichkeit dadurch, dass man das Geschehen statisch darstellt. Verzerrt man das Geschehen. Eben deswegen hatte die Ikone auch diese verschiedenen Blickwinkel, damit es nicht statisch ist, zum Beispiel. Und er hat darüber geschrieben und das war damals immer wieder, wurde immer wieder zitiert, auch Malevich zitiert das in einem Text, dass es ihm nicht darum geht, die Realität darzustellen, sondern die höhere Realität. Und Malevich in einem Text zitierte, berufte sich an Dostoevsky und zitierte diese Forderung von Dostoevsky nach einer höheren Realität und sagt die höchste Realität. Und was war die höchste Realität? Das war dieses suprematistische Quadrat. Weil da ist nichts mehr, also das ist so real, es ist ein Quadrat, es ist reales Quadrat, es ist auch ein Abbild. Und er nannte das suprematistisch. Suprematismus, er schreibt dann auch einen Text, Manifest, mit diesem Manifest begleitete auch das Viereck. Und das heißt eben, dieses Manifest heißt dann über den neuen Realismus in der Malerei. Damit meint er Suprematismus.
Ja, ich habe dazu nochmal ein schönes Zitat von Kasimir Malevich gefunden. Dort heißt es, als ich 1913 den verzweifelten Versuch unternahm, die Kunst vom Gewicht der Dinge zu befreien, stellte ich ein Gemälde aus, das nicht mehr war als ein schwarzes Quadrat auf einem weißen Grundfeld. Es war kein leeres Quadrat, das ich ausstellte, sondern vielmehr die Empfindung der Gegenstandslosigkeit. Gehen wir noch einmal zurück. Irgendwann geht er zu der großen Berliner Ausstellung mit 70 Werken und sucht gezielt den Kontakt zu dem Bauhaus auch. Warum macht er diesen Schritt und was erhofft er sich?
Also er hatte die Möglichkeit, eine ganze Reihe Werke auszustellen. Die hat er gebracht auch. Und er ist damals gegangen nach Deutschland, weil er gehofft hat, eventuell einen Job am Bauhaus zu kriegen und Russland verlassen zu können, weil er die Zustände mehr und mehr unerträglich fand. Er hat sich schon während des Berliner Aufenthalts sehr kritisch zu der Kulturpolitik der Bolschewiki immer wieder geäußert. Das hat man ihm ziemlich übel genommen, weil damals war man eher links und hat sich eher gewünscht, dass also die Sowjetunion sich positiv entwickelt. Das hat Malevich so nicht gesehen. Und der ist dann tatsächlich nach Weimar gefahren. Alle bis auf den Direktor haben sich geweigert, ihn zu treffen und mit ihm zu sprechen, eben wegen dieser Kritik an der Kulturpolitik. Nur der Mies van der Rohe hat ihn getroffen, hat ihn eingeladen zum Mittagessen, und seine Frau erinnert sich in ihren Erinnerungen, dass eben Malevich tatsächlich gehofft hat und gerne in Deutschland bleiben würde und dass er sehr, sehr radikal, also die Kulturpolitik kritisiert hat, sehr unzufrieden war. Und aber es war nicht möglich, dass er in Bauhaus bleiben würde. Aber die haben vereinbart, dass sie eine Schrift von ihm übersetzen lassen und veröffentlichen lassen, die nicht mehr eben in Russland erscheinen konnte. Das ging ja nicht mehr, war ja verboten. Und das ist ein weiteres Missverständnis. Diese Schrift ist dann tatsächlich übersetzt worden und erschienen. Nur, und das hat man heute erst, indem man sie neu übersetzt hat und verglichen hat mit dem Original, da ist in dieser Schrift nicht nur also die ziemlich harte Kritik an der Kulturpolitik der Bolschewiki, das ist alles rausgelassen und zum Teil ganze Teile umgeschrieben, damit es eben in dieser Vorstellung passt, die man sich damals von Malevich zum Prematismus in Westeuropa gemacht hat. Also das Buch ist sehr, sehr stark zensiert worden. Ja. Und das Absurde daran ist, dass für Jahrzehnte es eigentlich dieses Buch, das so also zensiert, ausgelassen, verändert ist, zum Beispiel auch Malevich hatte sehr absurde Sachen geschrieben, er hatte Humor und alle diese Sachen, man konnte sich nicht vorstellen, dass er das wirklich ernst meint, hat man auch rausgelassen, also nicht nur die Kritik. Aber dieses Buch war dann für Jahrzehnte die Grundlage für die Malevich-Forschung im Westen. Also das ist schon wirklich absurd.
Ja. Kommen wir noch einmal zurück zu dem Werk an sich. Ich glaube, das Original hängt im staatlichen Russischen Museum in Petersburg. Das war mein letzter Stand. Dieses Werk, das schwarze Quadrat auf weißem Grund, viele sagen, unter diesem schwarzen Quadrat verbirgt sich noch ein anderes Werk. Es wäre übermalt worden, dadurch wäre auch ein Krakelé zu erkennen. Oder manche deuten die anderen schwarzen Quadrate, es wären unterschiedliche Farbtöne dort zu sehen. Es wäre kein reines Schwarz. Stimmt das?
Also zuerst das original schwarze Quadrat, was damals ausgestellt hat, ist heute in der Tretjakow-Galerie. Es gibt dann später, hat er nochmal 24 oder 22, nochmal schwarzes Quadrat gemalt, einen Kreis und auch ein Kreuz hat er gemalt. Das ist tatsächlich dann in Petersburg im Russischen Museum. Ja, es gibt diese viele Spekulationen. Es kann sein, dass es ein altes Bild übermalt ist, weil damals hatten die auch nicht Geld und haben dann die Leinwände nochmal benutzt. Ist allerdings sehr nachlässig gemalt und sehr dicke Schichten sind da aufgetragen. Deswegen sind da diese also die Farbe ist praktisch dadurch, dass die zu schnell und zu dick aufgetragen wurde, ist die praktisch an vielen Stellen geplatzt. Also dieses Viereck ist aber sehr, und das Viereck ist, und das hat auch immer wieder irritiert, das Viereck ist auch geometrisch gesehen nicht richtig Viereck, es ist schief, aber das bestätigt nur diese Theorie, dass es Malevich an sich nicht um die Form ging, als Form Viereck, also was dann die amerikanischen Künstler zum Beispiel, die sich wirklich darauf was eingebildet haben, dass das also die Kante ganz gerade ist und geometrisch das stimmt, darum ging es ihm nicht. Es war eine Geste, es war eine konzeptuelle Geste mehr oder weniger, um zu zeigen, also dieses Viereck spricht oder befindet sich eben gerade an dieser Grenze zwischen dem, was Bild sein kann als realistisches Bild und dem, was es sein kann als Ikone, als irgendwas, was mit der gelebten Wirklichkeit nichts zu tun hat oder sie nicht abbildet.
Ja, jetzt haben Sie in früheren Äußerungen auch schon kundgetan, dass Sie Malevich zu einem der beachtetsten Künstler des 20. Jahrhunderts halten. Welchen Einfluss hatte die Idee des Suprematismus von Malevich auf die Entwicklung der abstrakten Kunst im 20. Jahrhundert? Welchen Einfluss hat das gehabt?
Also Malevich hatte ganz großen Einfluss, weniger vor dem Zweiten Weltkrieg. Das irgendwie wusste man von seiner Existenz, aber da hat sich die Abstraktion in Europa so ein bisschen mehr in dieses Expressive und so weiter entwickelt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Malevich vor allem von den Amerikanern entdeckt. Man wusste aber sehr wenig. Man hatte auch nie das Viereck wirklich gesehen. Man kannte es vielleicht von diesem einen Foto und von einigen Erinnerungen und hat man eben es als diese reine abstrakte Kunst verstanden, die auf nichts verweist. Deswegen hat man auch diese Titel unterschlagen, weil die Titel haben auf durchaus gegenständliche Welt verwiesen. Die hat man unterschlagen, hat man das als eine reine Abstraktion, reine Frage der Form und der Farbe verstanden. Und es hat in den USA tatsächlich die abstrakten Maler sehr, sehr stark beeinflusst.
Ja, zum Lebensende hin, Malevich ist ja aus heutiger Sicht früh gestorben, verarmt gestorben. Und er hat ja zum Schluss, glaube ich, auch seine Werke mit einem schwarzen Quadrat signiert. Welche Bedeutung hatte das?
Ja, das ist, man hat ja immer wieder gerätselt über diese Entwicklung, weil an sich diese Phase, wo er abstrakt malt, ist sehr kurz. Und es gibt vielleicht nicht mal ein Drittel der Bilder sind abstrakt. Die überwiegende Mehrheit der Bilder sind schon gegenständlich und die überwiegende Mehrheit der Bilder zeigt Bauern. Und er ist eben dann eine Entwicklung gegangen, dass er nach dieser Phase, wo er abstrakt gemalt hat, wobei er nie nur abstrakt gemalt hat. Er hat auch in der Zeit, wo er abstrakt gemalt hat, auch schon diese Bauern gemalt. Also das ist, der hat immer gleichzeitig beides gemalt und er schreibt auch darüber, dass es nicht darum geht, ob gegenständlich oder ungegenständlich zu malen. Es geht um dieses Verständnis des Bildes. Und er ist dann eine Entwicklung gegangen und ich interpretiere das so, Malevich war ja und überhaupt die russischen Künstler große Kritiker des Verständnisses der Geschichte und auch der Geschichte der Kunst im Sinne des Fortschritts. Weil in diesem Sinne war eben die westliche Kunst bedeutete den Topf des, also die Spitze des Fortschritts und eben die Ikone war ja rückständig, man konnte sich nicht auf die zurückgreifen. Die lehnten dieses Verständnis der Kunst radikal, Malevich schreibt das, ganz radikal ab. Und ich habe schon gesagt, Malevich hatte durchaus Sinn für Humor und das ist auch interessant. Hier wird er immer als so ein schwerfälliger Philosoph und Denker interpretiert, gar nicht. Er hatte schon sehr so dadaistische Ideen und Humor. Also er ist praktisch so einen Kreis gegangen von dem realistischen Bild zu diesem Viereck, wo er alles in Frage stellt, auf diesen Nullpunkt kommt und dann geht er eigentlich wieder zurück und endet als realistischer Maler. Das finde ich faszinierend und also ich sehe das so, interpretiere das so, dass diese Entwicklung war, womit er praktisch so über diese Auffassung der Kunst als unaufhaltsamer Fortschritt auf etwas immer Höheres in Frage stellen wollte. Wie gesagt, Malevich war ja, und das sagte er auch in seiner Biografie, dass er als Junge, der war jugendlich, als er zum ersten Mal die westliche Kunst gesehen hat, die also diese westliche Kunst, die sich als Abbild versteht, hatte zum ersten Mal gesehen und er sagte, das war für ihn ein Schock, weil er bis dahin nur die Ikone kannte und eben nur meinte, ein Bild kann oder darf nicht die Wirklichkeit abbilden. Und er sagt im nächsten Satz, ich bin aber, sage, das war für mich ein Schock, aber diese westliche Kunst, das war die Kunst der Gebildeten und der Reichen und der Aristokratie. Ich aber blieb mein ganzes Leben auf der Seite der Bauern. Und ich meine, als dann 28 diese Propaganda gegen die Bauern war. Als es zu dieser Zerstörung der Dörfer, weil es ging dabei vor allem auch um die Zerstörung der Kultur, den Bauern die Ikonen wegzunehmen, die Kirchen zu zerstören, das musste für Malevich so furchtbar sein, dass er sich ganz bewusst auf die Seite der Bauern stellte und bis Ende seines Lebens praktisch diese Bauern als Heilige, also wenn man sich die Bilder anguckt, als Heilige darstellt, was damals eigentlich ganz gefährlich war, weil Bauern waren das Letzte und die Bauern als Heilige darzustellen, da hat er wirklich mit dem Leben gespielt.
Ja, also ganz viel Symbolkraft zum Schluss seines Werkes auch. Ich glaube, auf seinem Grabstein an einer Datscha, ich glaube, da war auch ein schwarzes Quadrat abgebildet. Ja. Ich glaube, das Grab gibt es heute nicht mehr. Liege ich da richtig?
Ja, ja, mit dem schwarzen Quadrat. Er hat sich dann inszeniert und da sieht man, wie auch konzeptuell er dann gedacht hatte. Er hat also alles vorbereitet, als er gestorben ist. Hinter seinem Bett hängt aus diesem schwarzen Quadrat. Aber dann die Mehrheit der Bilder sind alle um ihn drumherum sind die Bauernbilder. Und er hat dann, und das ist auch interessant und das spricht dafür, dass es kein irgendwie Nachgeben der kommunistischen Partei war oder dass es irgendwie so ein Abfall war. Er zum Beispiel, also die Bauern bis zu diesem Augenblick, wo er sich als Maler der Renaissance darstellt, zeichnete, unterschreibte immer mit seinem Namen. Als er sich als Maler der Renaissance malt, unterzeichnet er das rechts in der Ecke mit einem schwarzen Quadrat. Und dann gibt's eine Reihe von weiteren Bildern, die er mit einem schwarzen Quadrat unterzeichnet. Und dann später kommen Bilder, Porträts, die er oben rechts mit einem, also es gibt ein Bild, ein Porträt von einem Freund von ihm und da oben rechts an der Wand hängt dieses schwarze Quadrat. Und dann kommt ein nächstes Bild, wieder ein Porträt und statt dieses schwarzen Quadrats ist da ein Spiegel. Das heißt, also er hat eben diesen Schritt gemacht von dem schwarzen Quadrat, was für diese ungegenständliche Kunst stand oder für diese andere Auffassung des Bildes stand, ist er wieder zu diesem Kunstbegriff oder Bildbegriff als Spiegel, als Widerspiegelung, als also Abbild der Realität wieder zurückgekommen. Das ist auch ganz interessante Entwicklung, nur über diese Art, wie er die Bilder signiert.
Ja, kommen wir zum Ende des Interviews, vom schwarzen Quadrat zu einem roten Kochlöffel. Wie kommen wir zu einem roten Kochlöffel? Das können Sie uns vielleicht erklären. Es gibt Anekdoten, dass seine Anhänger, seine Schüler einen roten Kochlöffel anstatt eines Einstecktuches getragen haben. Auch das ist eine Anekdote oder hat das wirklich so stattgefunden?
Nein, das ist keine Anekdote und das hat einen ganz, ganz tiefen Sinn. Also Malevich liebte es, wie sein Freund, der Kunstkritiker Nikolai Punin erzählt, er liebte es zu provozieren, liebte es sich zu verkleiden, er lief auch mit gelbem Bauernhemd rum und mit lila Socken und angeblich bei einer Eröffnung erschien er also statt einer Krawatte mit lila Damensocken gebunden um seinen Hals, also für die damaligen Zeiten durchaus provokativ. Und eine seiner Provokationen war, und da ist er tatsächlich um 1913, 15, diese Zeit bis zu der Revolution wahrscheinlich, ist er immer mit einem roten Löffel in seiner Jacke erschienen, ein Holzlöffel. Und das war auch eine Provokation, weil dieses Löffel, rote Holzlöffel, war Teil der christlichen Eucharistie. Mit dem Löffel wird den Gläubigen nämlich das Brot gereicht oder die Oblade gereicht. Und indem er also in seine Jacke und dann auch seine Anhänger tatsächlich haben es getragen, hat man sich bewusst eben zu dieser alten Tradition bekannt, zu diesen Bauern, zu diesen christlichen Glauben. Malevich war übrigens tiefgläubig, also das kommt aus seinen Schriften auch ganz deutlich heraus. Und ich habe schon erzählt, was für ein Schock es war, als er die Ikone als eine als er sein Viereck als eine Ikone aufgehängt hat. Und das hier war für dieses westlich orientierte intellektuelle Publikum ein totaler Schock, dass er also mit diesem Löffel, selbstverständlich die erkannten, dass das ein Löffel ist, dass das also Teil dieser Eucharistie ist. Und das war ja eine weitere Provokation, die er sich geleistet hat.
Ja, eine schöne, heitere Anekdote zum Schluss.
Ja.
Wir werden uns ja persönlich nochmal wiedersehen in Münster im Herbst dann auch und nochmal tiefer einsteigen. Ich bedanke mich heute für diese ganz vielen intensiven Hintergründe. Ich kann die Zuhörer nur animieren, im Ludwig-Museum hier in Westdeutschland hängen einige Malevich-Werke, sich diese genauer zu betrachten, mit diesen Hintergründen vielleicht nochmal einen neuen Blick auf diese Werke zu haben. Die letzten Worte zu Malevich möchte ich Ihnen überlassen. Ich bedanke mich für dieses Interview. Herzlichen Dank. Noch abschließende Worte von Ihnen.
Ich kann es vielleicht ergänzen und ein bisschen auch Reklame für mich machen. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, nicht nur über Malevich, aber über diese ganze Zeit, wo eben ich das hier alles beschreibe, diese Diskussion, auch diese Provokation, die es da gab. Und das Buch kommt im nächsten Frühjahr in dem Verlag Matthes und Seitz unter dem Titel Wie Malevich der Moderne eine Ohrfeige verpasste. Also wer mehr wissen will über diese Zeit in Russland Anfang des Jahrhunderts, die unglaublich aufregend ist, also wirklich, dass da damals diskutiert wurde, was da geschehen ist, ist bis heute auch aktuell, weil bis heute wird dieses, was ist ein Bild, eigentlich wissen wir immer noch nicht. Also kann ich nur empfehlen, im nächsten Frühjahr kommt dieses Buch heraus.
Sehr gerne. Meine Neugierde haben Sie schon geweckt. Ich bin einer der ersten Kunden. Ich werde es mir durchlesen. Ich freue mich auf unser persönliches Zusammentreffen dann im Herbst auch nochmal. Vielleicht können wir dann noch näher auf das Buch dann auch eingehen. Ich bedanke mich für heute erst einmal. Herzlichen Dank nochmal für dieses tolle Interview.
Also ich danke für die Einladung und ich hoffe, ich habe einige neue Erkenntnisse hier weitergegeben.
Ja, danke schön.
Danke.
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Hörern. Wir hoffen, dass euch das spannende Interview über den Künstler Kasimir Malevich und das Schwarze Quadrat gefallen hat. Wir haben durch Frau Dr. Smolik Einblicke in die Welt der abstrakten Kunst gewonnen und ihre Bedeutung erkundet. Was denkt ihr über das Schwarze Quadrat? Hat es eure Sicht auf die Kunst verändert? Teilt mir eure Gedanken mit. Bleibt neugierig und freut euch auf weitere Folgen von Lecker Kunst, leicht verständlich. Bis dahin.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.